Die Gumo-Show von Happy Fan Radio. Jeden Dienstag ab 10 Uhr bis 12 Uhr und 10.30 Uhr immer im Praktisch ein Telefonat. Und am Telefon hat er jetzt den Stefan. Stefan ist der bürgerliche Name. Man kennt dich aber völlig anders. Ja, also müsstest du jetzt den Hörern vielleicht mal erklären, wer verbirgt sich hinter Stefan und was ist das Ganze?
Gebiet. Und ich bin ein Fünftel der Band Franz K. Ich bin der Schlagzeuger, schreibe die Texte alle und produziere die CDs. Das war eine Kurzbiografie.
Das war eine Kurzbiografie. Kurz, ja. Bündig und übersichtlich. Genau, da kann man sich nicht verheddern. Was machst du normalerweise morgens um 10:30, wenn du nicht telefonierst?
Ja, normalerweise würde ich jetzt beim Chibo stehen und meinen Stehkaffee trinken. Das habe ich mir so angewöhnt. Ich fahre morgens so gegen 9, Viertel nach 9 aus dem Haus, fahre in die Stadt. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Witten, also ich wohne in Witten, bei Dortmund-Bochum und wohne ein bisschen außerhalb und fahre dann so, wie gesagt, Viertel nach 9, 9:30 aus dem Haus in die Stadt, erstmal einen Schibo Stehkaffee trinken oder auch zwei und dann gehe ich zum Postfach und gucke, was an Arbeit auf mich zukommt. Und wenn nicht viel Post gekommen ist, das heißt, ich also nicht so viel zu tun habe, dann trinke ich noch einen Kaffee und dann fahre ich ganz langsam zu Hause, so dass ich hier so gegen 11 Uhr bei mir im Büro einlaufe und dann kann es losgehen.
Das hast du seine Vorteile, du musst keinen Abwasch wegräumen.
Nein, das ist richtig. Das ist eine schöne Angewohnheit. Da treffe ich mich dann öfters auch mit Kumpels und Kollegen und dann labern wir so ein bisschen über Fußball und Gott und die Welt und natürlich auch über Musik.
Musik, womit wir beim Thema wären. Euer erstes Vinyl gab es 1972, ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und damit gehört ihr ja als Rockband irgendwo in den, ja, wo sollte man euch damals einordnen? Ich habe da mal reingehört in den Sensemann. Das klingt so ein bisschen Krautrock. War das noch Krautrock?
Es ist Krautrock, Underground, das war damals noch eine ganz wilde Zeit. Also wenn man die Sensemann-LP nimmt, da ist die Seite A. Die Seite 1 besteht aus einem einzigen Lied, knapp 20 Minuten und ja. Die Seite B auch aus einem Lied, 18 Minuten. Das war sehr wild, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man solche langen Stücke macht. Das waren richtige Werke, richtige Kompositionen. Jetzt macht man 13, 14 Titel à 3 Minuten auf so eine CD, aber das war damals irgendwie noch ein bisschen anders.
Naja, du sagst 13, 14 Titel, da bist du aber schon gut mit 13, 14 Titel, was mir so manchmal an LPs unterkommt, ja, da sind ja bloß noch 5 oder 6 drauf.
Nö, das mache ich nicht. Also wir sind ja im Augenblick in der Arbeit eine neue CD, die so Ende Mai rauskommen soll. Da habe ich 14 Titel drauf, nicht? Also das mache ich schon.
Da bin ich dann schon mal gespannt drauf. Ja. 1972 war aber sicherlich nicht das Jahr, wo du das erste Mal auf der Bühne gestanden hast. Geht doch bestimmt noch früher zurück.
Ja, die Band, wir haben die Band gegründet im Wintersemester 1969. Also als ich in Bochum nach dem Abitur 1969 in Bochum angefangen habe zu studieren, ich wollte eigentlich mal Lehrer werden, habe ich dann aber irgendwie relativ bald gemerkt, mit der Uni, das ist nicht so toll. Und dann habe ich mit meinem Bruder und mit dem Mechanis an der Gitarre, mein Bruder Peter, der hat Bass gespielt und gesungen, ich, wie gesagt, Schlagzeug und Mechanis an der Gitarre, dann haben wir also relativ fix die Uni sein lassen und haben angefangen, eine Band zu gründen, um Musik zu machen. Und das war im Wintersemester 1969.
Hammerhart. Ich habe jetzt gerade mal so meine Finger angeguckt, das sind dann bald 45 Jahre Bühnenjubiläum.
Könnte man sagen. Ich bin im Kopfrechnen ein bisschen schwach. Ich war froh, dass ich nach dem Abi die Mathe vergessen konnte.
Was hat sich in den vielen Jahren in der Musik grundsätzlich verändert, deiner Meinung nach?
Ja, es ist natürlich, wir waren mit Franz K., das kann man mit Fug und Recht behaupten, wir waren mit die ersten, neben Udo Lindenberg, ohne dass wir voneinander wussten, die Rockmusik mit deutschen Texten gemacht haben. Also wir im Ruhrgebiet, der Lindenberg oben in Norddeutschland, in Hamburg. Und das war natürlich ein bisschen schwierig, weil langläufig hat man gemeint, auch die Radioredakteure, das geht in Deutsch nicht, das muss Englisch sein, die deutsche Sprache ist zu kalt, zu hart, das passt irgendwie nicht. Und da sind wir ziemlich störrisch gewesen und haben das trotzdem gemacht. Es hat lange gedauert, Und jetzt mittlerweile hat sich das natürlich eingebürgert. Also solche Stars wie jetzt Grönemeyer oder die Hosen oder Silbermond, das gab es damals nicht, weil die heimischen Bands eigentlich noch nicht so richtig gefragt waren. Da waren die angloamerikanischen Bands, die waren bei uns die großen Stars. Und das hat sich also ganz gewaltig geändert. Dass also, wie gesagt, heimische Bands richtige große Stars werden und Stadien voll machen, Hallen voll machen. Dann ist es natürlich wesentlich kommerzieller geworden. Wie gesagt, mein Hinweis auf die Sensemann-LP, 2 Stücke, 18 Minuten. Jetzt macht man Single-Hits. Das haben wir damals noch nicht gemacht. Macht man jetzt, muss man aber auch machen. Wenn man beruflich davon leben will, dann muss man schon Erfolg haben. Man muss Platten verkaufen oder CDs verkaufen. Man muss Konzerte geben, die gut besucht sind. Sonst kommt kein Geld in die Kasse. Und Profi heißt ja, dass man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten will.
Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer ersten Runde und dann gibt's jetzt ein Stück von euch, Wir haben Bock auf Rock, das stammt aus dem Jahr?
Das ist 1978, das war so die erste Single-Geschichte, wo wir dann auch angefangen haben, etwas kürzere Stücke zu machen. Und Bock auf Rock hat dann sofort hammermäßig eingeschlagen.
Und genau den kriegen wir jetzt auf die Ohren. Jo, und wir sind zurück. Stefan hat mir gerade am Telefon im Hintergrund erzählt, er hat auch in der Zeit 72 bis Ultimo irgendwann mal mit ostdeutschen Bands gerockt.
Ja, wir haben dreimal, kann ich mich erinnern, mit den Pudis zusammengespielt. Die waren auf irgendwelchen Festivals, als es die DDR noch gab, also Deutschland noch geteilt war. Da haben die hier... waren die mal hin und wieder im Westen und da haben wir dreimal mit denen zusammengespielt. Das war also interessant, weil die haben uns dann gefragt, ja, könnt ihr uns nicht mal da vielleicht euren tollen Marshall-Verstärker verkaufen? Und da habe ich dann so ein bisschen geflaxt und habe gesagt, ja Junge, das darfst du ja eigentlich gar nicht haben. Das ist ja Kommerz-West-Mist. Ja, sagt er, ja, das stimmt schon, aber klingt gut.
Ja, gut, die andere Frage wäre gewesen, wie kriegt das durch den Zoll, ja.
Ja, ich habe, das habe ich gehört, also, dass das dann schwierig, dass das die nächste Schwierigkeit gewesen wäre, weil da waren eure Gesetze damals leider ein bisschen merkwürdig.
Naja.
Aber bei uns war auch nicht alles okay. Nur damit wir das mal gerade rücken.
Es hat sich ja in diesen vielen Jahren nicht nur die Musik geändert, sondern auch die, sag mal so, die Gesellschaft, die technischen Möglichkeiten und ja, kommen wir direkt auf den Punkt Internet. Ja, das gab es 72 natürlich noch nicht. Heute Such und, wie sagt man, Fluch und Segen zugleich. Wie geht ihr mit dieser Geschichte illegale Downloads um?
Ja, wir müssen natürlich, obwohl wir alte Rock'n'Roller sind, wie gesagt, sieht man ja schon am Baujahr, muss man sich mit diesen neuen Medien befassen. Ohne den geht es nicht mehr. Also ich habe notgedrungen vor 3 Jahren mir dann auch einen PC kaufen müssen, weil die Plattenfirma gesagt hat, Junge, wenn du uns jetzt nochmal einen Fax schickst, deine Texte per Fax, und wir müssen das wie ein Computer eingeben, dann ist aber echt Schluss. Also man muss sich damit befassen. Es ist natürlich, gibt es eine gewaltige Kehrseite. Das ist natürlich das Kopieren. Du hast im Prinzip, wenn du eine CD veröffentlichst, hast du ein richtiges Masterband, was ohne Verlust kopiert werden kann. Das ging damals mit den LPs nicht. Wenn du eine Vinyl-LP kopieren wolltest, hast die 20 Mal abgespielt, dann waren Knistergeräusche drin, dann waren Macken drin. So, dass da also eine Begrenzung war, weil das war eben kein Masterband. Ja. Also ist dementsprechend verkauft man jetzt viel, viel weniger CDs. Ist eine große Schwierigkeit für neue Bands, an den Start zu kommen, weil irgendwie, wie gesagt, wenn man das vernünftig machen will und wenn man es beruflich machen will, muss auch ein bisschen Geld in die Kasse kommen. Also es hat große Vorteile, es hat aber auch ganz gewaltige Schwierigkeiten.
Naja, man sagt ja dann immer so diese bösen Raubmordkopierer. Ich sag das mal so, ja, Raubmordkopierer, ein wunderschönes Wort, sind dann auch daran schuld, dass die Umsätze nicht mehr stimmen, oder siehst du das ganz anders? Ich meine mal, rein theoretisch so als Theorie in den Raum geworfen, die Leute nutzen ja eigentlich nur, was sie angeboten bekommen.
Ja, du kannst ja nichts gegen machen. Ne? Ja. Man kann das verschicken. Du, wie gesagt, einer kauft eine CD, und er kann die dann vervielfältigen ohne Verlust. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Sollten sich so Fans natürlich auch mal überlegen, weil das kostet natürlich schon Zeit und Arbeit und Geld. Alleine wenn man es im Studio aufnimmt, es steckt auch eine bestimmte Leistung dahinter, die muss schon bezahlt werden. Auf der anderen Seite hat es natürlich die Möglichkeiten durchs Internet. Man kann relativ billig jetzt Videos machen, die vervielfältigen, auf YouTube stellen. Und wenn dann jemand einen guten Song hat, lässt sich das wesentlich schneller verbreiten als früher und dann werden die Konzerte voll. Dann kann man über den Eintritt was bekommen. Also das hat sich so in diese Richtung entwickelt, dass man eigentlich als Profimusiker nur noch Einkommen erzielen kann über die Konzerte. Und da trennt sich dann Spreu vom Weizen, wenn man gute Songs geschrieben hat, dann sind die Hallen auch voll. Und wenn man schlechte Songs geschrieben hat, dann bleiben die Hallen leer, beziehungsweise dann wird man also relativ schnell abgewatscht, auch übers Internet, über Facebook. Also wie gesagt, es hat alles Vor- und Nachteile.
Hast du auch so manchmal das Gefühl, dass die Wertschätzung gegenüber den, ja, ich sag jetzt mal, musikalischen Künsten gesunken ist?
Ja, natürlich, weil die Verfügbarkeit ist viel größer. Es kann umsonst kopiert werden, man kommt schneller dran und ist dann auch wohl anscheinend eher bereit zu sagen, oh, nö, ab zum nächsten. Also Ex und Hop. Früher, als wir, wenn wir mit Franz Kahn eine LP rausgebracht haben, haben wir über ein Jahr lang davon gut leben können. Aufträge, Konzerte gekriegt und man hatte Zeit, dann eine neue LP zu machen. Das ist jetzt alles viel kurzlebiger geworden. Das ist natürlich schwierig, gar keine Frage.
Ja. Ihr habt eine neue Single?
Ja, die ist letzte Woche rausgekommen. Da sind wir ja genau beim Thema, die befasst sich gerade mit diesem Thema, die heißt Du Schöne aus dem Internet. Da habe ich mir also so ein bisschen Gedanken gemacht über die Praktiken des Internets.
Das ist super. Und damit haben wir ja auch so mal so richtig schönen Vergleich. Wie klang Franzka früher und wie klingt Franzka jetzt? Die Schöne aus dem Internet, damit werden wir uns musikalisch von den Hörern verabschieden. Ja, Franz hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Franz ist in Ordnung. Nicht dagegen, kein Einwand.
Ja, das hätte ich jetzt beinahe geglaubt. Dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und ich denke, wir hören uns irgendwann bald ja mal wieder.
Ja, würde mich freuen. Also dann bis die Tage und viel Spaß bei der Schönen aus dem Internet.